Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Tütschke Hydrogen, Ihrem Partner für die Versorgung mit grünem Wasserstoff. Damit Sie Wasserstoff sicher und zuverlässig nutzen können, deckt Tütschke Hydrogen die gesamte Wertschöpfungskette ab. Für Ihre Versorgung bieten wir unterschiedliche Speicherkonzepte, Anwendungstechnik oder Betankungslösungen für Wasserstofffahrzeuge, ergänzt durch zahlreiche Serviceleistungen. Als Teil der Tütschke-Gruppe verbinden wir über 100 Jahre Erfahrung mit der Dynamik eines Startups. Unser Leitmotiv: Gases for Tomorrow. Treffen Sie uns live auf der Hannover Messe vom 31. März bis 4. April an unserem Stand in Halle 13, Stand E29.1. Unter dem Motto Turning H2 into Reality präsentieren wir unser Wasserstoffportfolio sowie unsere neuesten Projekte. Wir freuen uns auf spannende Gespräche.
Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Es ist wieder Mittwoch. Wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und heute, Johannes, mit einem weiteren Star, würde ich mal sagen, mit einem Prominenten aus der Wasserstoffszene.
Ja, genau. Also man muss wahrscheinlich gar nicht mal den Namen nennen. Bekannt ist er. Wir sind ganz stolz, dass wir hier Yorgo Katsamikakis begrüßen dürfen. Yorgo, also ich glaube, man muss wirklich wenig zu dir sagen. Du bist wirklich weit bekannt in der Wasserstoffwelt, vor allem in deiner Vertretung von Hydrogen Europe. Aber magst du noch mal kurz vielleicht ein oder zwei Sätze zu dir sagen?
Ja, ich bin der Mensch mit dem schwierigen Nachnamen.
Ja.
Ich habe mal für den deutschen Außenminister und Vizekanzler Klaus Kinkel gearbeitet. Und das ist schon lange her. Und der hat immer Schatzi, Schatzi gerufen. Und dann guckten die Leute alle und sagten, wo ist denn jetzt die Frau? Sagt er, gucke sie nicht so, der Kerl heißt wirklich so, Schatzi. Ihr dürft mich Schatzi nennen. Nein, ich bin der Jorgo, geboren in Duisburg. Heute bin ich ein Wahlsaarländer, der aber natürlich sehr viel Zeit auch im Ausland, vor allem in Brüssel, verbringt, wo unsere Headquarters von Hydrogen Europe sind. Ich habe die Welt des Wasserstoffs entdeckt, da war ich noch Schüler, da war ich 16. Da habe ich ein Buch erstanden auf dem Heimweg von der Schule. Da gab es so gebrauchte Bücher, so ein Wühltisch. Und da stach mir ein Buch ins Auge, das hatte den Titel Im Anfang war der Wasserstoff von Heumar von Ditfurth. Das ist das, was früher der Professor Lesch war, ne? Der Fernsehprofessor. Das war früher Heumar von Ditfurth.
Von Ditfurth, ja, genau.
Genau, und ich habe das Buch tatsächlich gekauft für 2 Mark. Das war ja gebraucht und habe es dann, ich kann mich sogar noch erinnern, am Tag, als Boris Becker zum ersten Mal Wimbledon gewann, gelesen. Warum weiß man das so genau? Weil es natürlich ein markanter Tag war. Ich war ungefähr so alt wie Boris Becker und der war damals halt noch nicht 18 und hat zum ersten Mal als Deutscher Wimbledon und als unter 18-Jähriger, das war ein fantastischer Tag. Mein Problem war, ich habe mich nicht so für Tennis interessiert, sondern für das Spiel und habe dann nebenbei gelesen. Und ich kann mich also wirklich noch dran erinnern, wie ich dann dieses Buch verschlungen habe. Naja, und das Buch hat mich in die Welt des Wasserstoffs sehr früh schon geführt. Und später kam dann das Thema Tschernobyl dazu. Tschernobyl, die Explosion des Atomkraftwerkes. Und da hieß es plötzlich an unserer Universität, da war ein Plakat, lasst uns Atomkraft beenden, lasst uns aus Sonnenenergie Wasserstoff machen. Ja, da war ich wieder. Das war ein Plakat einer Partei. Und da bin ich hingegangen und bin dann später auch Mitglied dieser Partei geworden. Das war nicht die FDP, sondern es war
ja, genau,
ÖDP, die ÖDP, die Ökologisch-Demokratische Partei. Na, und wie der Zufall es will, heute vertritt meine Frau diese Partei im Europäischen Parlament. Also der Kreis schließt sich, aber so kam ich auch in die Politik. Und der Wasserstoff hat mich seit damals tatsächlich begleitet. Und heute ist er eben mein zentraler Gegenstand, neben Familie, aber im Beruf tatsächlich.
Ja, genau. Ja, ich gehe mal davon aus, die meisten Hörerinnen und Hörer, die wissen natürlich, was Hydrogen Europe ist und du bist der CEO von Hydrogen Europe, aber trotzdem vielleicht auch in dieser Funktion vielleicht noch einige wenige Worte. Ja, was macht denn Hydrogen Europe? Wo kommt Hydrogen Europe her? Was ist die Zielstellung, um da einfach auf dem gleichen Stand zu sein?
Ja, als ich dann später selber Abgeordneter wurde in meinem politischen Leben, da war eine der ersten Dienst- und Amtshandlungen, dass wir uns für eine Forschungsplattform für Wasserstoff einsetzen. Ich war im Industrie- und Forschungsausschuss und das hat mir dann natürlich Spaß gemacht, dann diese Plattform mitzubegründen, Technologieplattform. Und diese Plattform wurde der Ursprung eines späteren Verbands, weil für die Zusammenarbeit zwischen der EU-Kommission brauchte man Partner aus der Industrie und aus der Forschung, aus der Wissenschaft. Und die Forschung, Das sind Professoren, die hatten schon Verbände, aber die Industrie hatte keinen Verband. Und so bildete sich eine Gruppe, die sich eben erstmal lose zusammenfand, um die Interessen der Industrie in dieser Plattform zu vertreten. Später wurde daraus dann ein ganz mini kleiner Verband. Und dann fragte man mich, ob ich gerne diesen Verband leiten würde. Das habe ich dann übernommen. Und heute ist es ein größerer Industrieverband. Also so hat sich das entwickelt. Wir haben heute über 600 Mitglieder, Regionen, aber auch nationale Wasserstofforganisationen und natürlich Industrievertreter, also Unternehmen, die Wasserstoff alles Mögliche mitmachen, die den produzieren, die den brauchen für industrielle Verwendung, die ihn transportieren und so weiter und so fort. Und so konnten wir eine ganz ordentliche Stimme in Europa und vielleicht auch in einigen Mitgliedstaaten aufbauen.
Hm. Du bist ja jetzt über diesen Hydrogen Europe, ja, wie gesagt, mit 600 Firmen auch in Kontakt, die in dem Wasserstoffbereich aktiv sind, die da wirklich was vorantreiben wollen. Da hast du ja einen wahnsinnig tiefen Einblick in die Branche. Wie siehst du denn die aktuelle Stimmung und den aktuellen Status? Weil wenn man mit vielen Leuten redet, da gibt es wieder mehr Zweifel. Es gab die nicht so schönen News in letzter Zeit von irgendwelchen Sachen, die dann doch nicht so kommen wie geplant und so weiter. Was ist da deine Einschätzung zum Status?
Man muss einfach mal Realist sein und sehen, dass die Wasserstoffgeschichte nicht schneller sein kann. Wir sind auch keine Heiligen und können über Wasser gehen, nicht schneller sein kann als andere Technologien. Ja? Also die Kohle, Öl und Gas brauchten allesamt circa 40 Jahre, die einen brauchten sogar 45 Jahre, um weltweit eine Marktpenetration, so heißt es, von über 10% zu haben. 45 Jahre im Schnitt. Wir sind jetzt im Jahr 5 der Wasserstoffstrategie. Also ich bitte da einfach mal um eine realistische Einschätzung. Selbst bei den Erneuerbaren waren es 20 Jahre und die sind immer noch nicht bei 10%. Aber wir sind im 20. Jahr. Und deswegen, wenn man das realistisch einschätzt und sagt, es gibt am Anfang einer neuen Technologie immer auch Gehversuche, nicht wahr? Und man muss ja anfangen. Und dann gibt es auch Rückfälle. Aber entscheidend ist die Gesamtkurve. Wie entwickelt sich die Gesamtkurve? Man hat so kleine Sinuskurven auf und ab und auf und ab. Aber das Gesamtgefälle geht nach oben. Und das ist das Entscheidende. Also ich habe allein diese Woche hatten wir den großen Industriegipfel, der sogenannte Clean Industrial Deal, den die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit großem Getöse angekündigt hat. Es war auch eine große Veranstaltung. Ich durfte ihr beiwohnen. 400 CEOs aus ganz Europa waren da. Die sind also wirklich dahin gereist, obwohl sie gar nicht alle sprechen konnten. Man kann nicht 400 Leute sprechen lassen. Die wollten einfach diesen Moment beiwohnen. Ja, und irgendwann guckten mich alle an, weil Frau von der Leyen sprach über vieles, aber nur über eine Technologie, nämlich über Wasserstoff. Das ist der Hammer. Was ich damit sagen will, ist, es gibt ganz viele Erwartungen an Wasserstoff. Nicht nur im Kopf von Frau von der Leyen, sondern sie ist jetzt kurz nach der Ankündigung nach Indien geflogen. Und wir haben mit der indischen Regierung Kontakt gehabt und haben versucht, das vorzubereiten. Wir haben mehr Rückmeldungen gekriegt von den Indern als von den Europäern. Und siehe da, der Ort, wo von der Leyen das Foto mit Modi gemacht hat, mit dem Ministerpräsidenten, ihrem Counterpart, war vor einem Wasserstoffbus. Ist der Hammer. Das ist ganz klar, nicht nur symbolisch, sondern hier wollen zwei Weltmächte. Europa ist immer noch der größte Handelsraum und Indien ist die fünftgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Wenn sie ein Freihandelsabkommen hätten zusammen, wäre es das Größte und das haben sie eben heute verhandelt. Und die zeigen sich vor dem Wasserstoffbus, weil die Inder ganz klar zeigen wollen, wir können das auch, wir haben unsere eigenen Busse und wir wollen euer Wasserstoffpartner sein. Was ich damit versteckt sagen will, ist, wir Europäer sind zu sehr mit Jammern beschäftigt. Kaum klappt es nicht sofort, muss sofort gejammert werden. Ob das jetzt die Industriekapitäne sind, die ja auch von ihren Aktionären abhängig sind, ob das die Journalisten sind, die von Klicks abhängig sind, die sagen mir dann auch, ja, Wasserstoff, das seit 2 Jahren laufen die Klicks nicht mehr so gut. Nur wenn ich was Negatives schreibe über Wasserstoff, dann läuft es wieder gut mit Klicks. Leute, so funktioniert es halt nicht. Wenn wir alle immer nur uns mit diesen Themen beschäftigen, dann kommen wir auch nicht weiter. Und die Situation hat sich eben verschlimmert im globalen Wettbewerb. Ich sehe, dass andere, wir sagen im Englischen immer Geografien, also andere Bereiche der Welt, wirklich fast schon mit Scheuklappen weitergehen. Ja, die machen ihre Wasserstoffentwicklung und kaum klappt mal was nicht, ist in Europa sofort, nee, das ist es doch, dann gucke ich mir mal jetzt den Tesla-Absatz an. Gehen wir jetzt alle raus aus dem Tesla? Oder ja, wünsche ich mir, sage ich ganz offen. Aber eigentlich müsste man da viel stärker drüber reden, weil hier ein Einbruch von 50% ist. Und trotzdem diskutiert ganz Europa nach wie vor die Elektrifizierung des Verkehrs. Da wäre ich einfach mal realistisch und vorsichtig. Und deswegen freue ich mich zu sagen, dass wenn ich das Gesamtbild hier abbilden soll, dass tatsächlich die Stimmung schwierig ist, aber sich aufhält, weil wir mit dem Clean Industrial Deal jetzt eine ganz klare Aussicht haben, wie wir Volumen in die Wasserstoffproduktion bringen und mit ganz klaren Ideen und ganz klaren Hausaufgaben, die wir jetzt haben, und die können wir jetzt sofort umsetzen.
Ja. Die Stimmung hält sich auf, sagst du. Ja, das ist, wenn man wirklich die News jetzt gerade in den letzten Monaten so ein bisschen verfolgt, da werden ja dann auch von den Experten quasi oder diejenigen, die sich dafür halten, an solche Kurven gern mal gezeichnet und dann sieht man so, dann wird es so eingeteilt. Ja, gut, mit der Wasserstofftechnologie, da befinden wir uns jetzt gerade im Valley of Death, so wird das dann gern mal so gesagt. Und dann gibt es einen Ausblick und da wird dann gesagt, ja gut, wir sind auch noch die nächsten 5 Jahre im Valley of Death. Ist das aus deiner Sicht dann übertrieben, jetzt hier so schwarz zu malen? Jetzt vielleicht auch halt unter dem Aspekt jetzt Clean Industrial Deal? Oder war das vorher schon eine Einschätzung, die nicht richtig ist?
Ich habe schon vor, glaube ich, 8 Jahren diese Kurve, diese Gartner-Kurve, ne? Das ist ja diese...
Ja, richtig, ja.
Die Gartner-Kurve, die geht erst hoch, dann geht sie runter und dann muss man durch das Valley of Death durch und dann kommt das sogenannte, das Trough of Disillusionment und dann... kommt so die Kurve, die so langsam hochgeht, bis man das Plateau der Produktivität erreicht hat. Und das ist das Entscheidende. Wir befinden uns jetzt tatsächlich in der schwierigen Phase, in die man kommt, weil es noch keine Nachfrage gibt, es aber schon gewisses Angebot gibt. Und das ist jetzt unser Job. Wir müssen jetzt die Nachfrage generieren, die es ja auf dem Papier gibt, die es theoretisch gibt, auch durch Gesetze gibt. Es gibt diese sogenannte RED3-Verordnung. Das ist ein Gesetz, das eben vorschreibt, dass alle, die Wasserstoff nutzen, bis 2030 fast zur Hälfte auf grün umsteigen müssen. Das ist gemacht von Leuten, die nicht so marktnah sind. Und ehrlich gesagt auch von Leuten, die ganzen Folgen des Ukraine-Krieges nicht so gesehen haben. Konnte man auch nicht sehen. Und entsprechend hat dann jeder gedacht, wow, ab 2030 ist es also 50% des Wasserstoffs, der ja in der Chemie genutzt wird, im Stahl genutzt wird, der muss grün sein. Super, dann kommen ja die Aufträge. Das Dumme ist nur, dass dieses Gesetz, es ist eine Regulierung sogar, es ist also keine Verordnung, es muss von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Und jetzt sagt ein Staat nachher, um Gottes Willen, wenn wir jetzt auch noch der Chemieindustrie diese Extrakosten, die ja jetzt im Moment etwas höher sind, auch noch auflasten, dann sind die aus Deutschland, dann sind die aus Europa weg. Und deswegen setzen die Mitgliedstaaten das nicht um. Das heißt, wir sind jetzt tatsächlich in einer Situation, wo wir feststellen, die ganzen Gesetze, die wir jetzt 5 Jahre gemacht haben, wo wir sehr viel Wasserstoff theoretisch über die Gesetze generiert hätten, die werden nicht umgesetzt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man sich hinsetzen und sagen, was hat denn gefehlt? Ja, dann fällt uns schnell auf, die Definition von grünem Wasserstoff, die ist ja wahnsinnig komplex. Und wenn du eine komplexe Definition von etwas hast, wie du es machst und wie du es nicht machst, dann wird es teurer. Also wir haben künstlich den Preis so circa um das 5-fache mit der Definition, die wir da jetzt haben, hochgetrieben. Wenn ich das sagen darf an der Stelle, ich habe davor immer gewarnt. Ja, ich habe immer gesagt, Leute, lasst diese komplexe Definition, erkennt das mit der stündlichen Korrelation. Also der Strom, den ich benutze für den Grünwald, der muss in der gleichen Stunde produziert werden. Aus einer Windkraftanlage, die nicht älter sein darf als 24 Monate. Und es muss auch noch tatsächlich in der gleichen Bieterzone produziert sein. Und ich darf dafür keine Subsidies, also keine Unterstützung bekommen haben. Ja, Leute, das ist doch der totale Schwachsinn. Ich sag's mal ganz offen, das ist gemacht worden von Leuten, die den Wasserstoff teurer machen wollten. Die kamen dann schlau daher, haben gesagt, na, das ist Kannibalisierung des erneuerbaren Stroms. Der darf. So, und jetzt stehen wir da. Und ich habe immer gesagt, Leute, lasst uns diese Regeln ändern. Nein, sagt die Kommission, können wir nicht ändern, dann verlieren wir ja das Gesicht. Außerdem haben ja schon einige wenige investiert und wie stehen die denn dann da? Somit verfängt man sich selber in so einem Netz und kommt da nicht mehr raus. Das Netz haben wir uns selber gemacht. Und wir haben uns da selber in diese, ich würde lieber sagen Zwangsjacke, selber reingelegt. Und soll ich was sagen? Vor 2 Jahren war ich mit der EU-Kommissarin in Indien. Der indische Minister hat dort gesprochen, die Kommissarin hat dort gesprochen, mein Counterpart aus Indien und ich auf dem Panel. Wenn ich ganz ehrlich bin, die Kommissarin ist jetzt nicht mehr im Amt, jetzt kann ich auch etwas freier sprechen. Die hat ihr Ding vorgelesen, die hat ihr europäisches Gesetz, den Delegierten Rechtsakt vorgelesen. Der indische Minister hat sein Portemonnaie weggelegt, sein Handy weggelegt, ist an die Bühne gegangen, hat freigesprochen, hat eine Viertelstunde über den Delegierten Rechtsakt in seinen Einzelheiten aus dem Kopf referiert und uns klargemacht, warum das Schwachsinn ist. Und hat gesagt, warum schießt ihr Europäer euch selbst in den Fuß oder auch ins Gesicht? Warum macht ihr das? Die Kommissarin war, als sie zurück nach Brüssel kam, extrem sauer. Ich nehme mal an, weil sie es nicht verstanden hat, was sie da verbockt hat. Ja, ich bin jetzt mal so hart, weil es stört mich immens zu sehen, dass wir Europäer uns mit unseren vermeintlich guten Ideen selber immer ein Bein stellen und uns da verfangen. Das ist die Situation. Da braucht man nicht lange zu lamentieren und sagen, warum ist die Stimmung so schlecht? Ja, die Stimmung ist schlecht, weil die Regeln nun mal Katastrophe sind. Jetzt habe ich aber die gute Nachricht, durch den Clean Industrial Deal, jetzt hätte ich gesagt, wird alles anders. Na, es wird vieles anders. Warum? Weil wir jetzt die Regeln etwas anders setzen. Ich glaube, die Sorge und die Nöte sind angekommen bei der Kommissionspräsidentin. Die sind auch angekommen bei den Kommissaren. Ich habe mit einem Drittel der jetzigen Kommissare, der neuen Kommissare, auch schon gesprochen, auch direkt gesprochen. Das Problem ist der Maschinenraum. Es ist ja schön, dass die da oben das verstehen. Es ist auch schön, dass die Industriekapitäne das so langsam verstehen. Ja, ich schaue auf die deutschen OEMs, die deutschen Automobilhersteller. Da würde ich mir auch manchmal erwarten, dass die mal sich festlegen, was wollen sie denn nun? Aber da kommen wir vielleicht später zu. Aber im Maschinenraum, die da unten die delegierten Rechtsakte schreiben und die Sand ins Getriebe werfen dadurch, da ist es nicht angekommen. Bis heute nicht. Und das nervt mich kolossal. Das ist also wirklich eine Sache, die auch zeigt, da kommen wir in Europa mit dieser Art Arbeitsteilung nicht weiter, wenn die politische Botschaft, der politische Wille einfach nicht umgesetzt wird durch die Beamten, denen es gut geht. Ja, wenn ich EU-Beamter wäre, hätte ich auch einen sicheren Job und sehr gutes Einkommen und ich kann machen, was ich will. Ich habe viel Macht. Ist nicht in Ordnung. Da ist irgendwas schiefgelaufen und deswegen ist die Stimmung auch schlecht. Aber nochmals, durch den Clean Industrial Deal wird sie jetzt besser.
Das ist ja unter Name quasi bei der Nachfrage. Es hat ja auf der einen Seite die Regularien, die jetzt besser werden. Die andere Seite ist natürlich wirklich die Nachfrage. Und da gibt es ja auch diese Stimmen, die sagen, oh, wir müssen die Nachfrage eigentlich beschränken, weil Wasserstoff ist so wertvoll, der darf nicht vergeudet werden für Sachen, die nicht wichtig sind. Und da gibt es ja dann diese Prioritäten, wo man sagt, ja, das muss nur in den nur wirklich notwendigen Bereichen genutzt werden, wie Stahl und Chemie. Wie stehst du dazu? Weil eigentlich müsste man ja dann sagen, ja, die Nachfrage muss kommen. Das heißt, jede Nutzung ist ja eigentlich förderlich, um diesen Markt aufzubauen.
Also diese Aufteilung, es gibt ja diese Wasserstoffleiter, die ja auch sagt, da ist es wichtiger. Das ist alles gemacht von Menschen, die Investitionen in Stromnetze nicht gefährden wollen durch öffentliche Mittel, die dann plötzlich in Wasserstoff abgezweigt werden. Daher kommt das. Ich bin da jetzt hart und offen. Natürlich, wenn du einmal Wasserstoff hast und du hast ein funktionierendes System, ein Verkehrssystem, ein mit LKWs, die Wasserstoff brauchen und die den Wasserstoff nutzen können, dann sparst du dir sehr viel Lithium. 100 Kilometer mit dem LKW sind eine Tonne Batterie. Ja, wer macht denn sowas? Deswegen ist eine Nutzung im LKW, wo du mit nicht mal 30 Kilo 1000 Kilometer fahren kannst, Flüssigwasserstoff, das ist schon eine interessante Botschaft, nicht wahr? Also das ist schon ein Riesenunterschied. Und deswegen müssen wir uns mal ehrlich machen. Wir müssen nicht immer nur gucken, was kommt da am Ende raus, was ist energieeffizient, sondern was ist systemeffizient. Und die Systemeffizienz wurde immer ausgeblendet aus den Debatten, aus den politischen Debatten. Was bringt es mir, wenn ich jetzt super effizient bin mit der Batterie, aber ich habe nun mal keine Batterietechnologie? Ich lese, vergangene Woche habe ich verschiedene Dinge gelesen. China hat Graphen und Graphit aufgekündigt, die werden das nicht mehr exportieren. Exportstopp. Kongo hat Kobalt gestoppt und die USA machen sich in der Ukraine, was Rohstoffe angeht, zu schaffen, weil sie dort sagen, liebe Freunde, wir beenden jetzt diesen Krieg, weil wir wollen die Rohstoffe. Ihr kriegt dafür nichts, ihr kriegt Ruhe und ein bisschen Frieden. So. Wir Europäer haben viel bezahlt, haben da auch viel versucht zu schlichten, haben jetzt keinen Zugang mehr. Jetzt kommt, nach wie vor kommen jetzt diese Leute und sagen, im Verkehrsbereich hat der Wasserstoff nichts zu suchen. Wie sollen wir Europäer denn vermeiden, dass das Gleiche passiert im Verkehr wie bei Solar, wie bei der Solarindustrie, wo wir angefangen haben, die richtigen Dinge zu tun, sie aber komplett nach China ausgewandert ist, zu 90%. Wir haben diese Batterietechnologie nicht. Wir haben es versucht aufzubauen. Es ist immer wieder gescheitert. Und jetzt gehen wir sehenden Auges erneut in diese Situation, dass wir sagen, Wasserstoff blenden wir aus. Wenn wir aber doch sehen, dass wir hier Innovation haben, also dieser Daimler Truck, der 1004 Kilometer gefahren ist am Stück, das gibt's ja woanders nicht in der Welt. Das haben wir. Das ist unsere Innovation. Warum fördern wir das dann nicht und sagen, das ist eine der Top-Nutzungen für Wasserstoff und dafür können wir das gebrauchen? Das nervt mich. Ich will es mal ganz offen sagen. Wir haben diese Supercredits an Elon Musk gegeben. Wir haben jetzt durch die CO2-Flottenregelungen ja den Automobilherstellern in Deutschland auferlegt, ihr müsst Batterieautos bauen. Wenn ihr das nicht könnt, müsst ihr eben die Kredite kaufen, die sogenannten Superkredite. Für 4 Verbrenner müsst ihr einen Batterie-Superkredit kaufen. Und die meisten haben sich dann der Gruppe Elon Musk angeschlossen, also Tesla. Und mittlerweile sind in den letzten 5 Jahren sind 9 Milliarden Euro, kann man ganz leicht im Netz finden, 9 Milliarden Euro an den Tesla überwiesen worden. Für nichts und wieder nichts. Das hat dem wiederum die Stellung an den Aktienbörsen gegeben. Der konnte also mit weniger Produktion eine tolle Story den Aktienbörsen erzählen. Und das erklärt, dass die Marktkapitalisierung so hoch ist. Wir haben also unser europäisches Geld dem in den Rachen geworfen und haben uns dabei selber kaputt gemacht. Und jetzt stehen wir da und sagen, ja komisch, wieso machen denn VW und so alle negative Umsätze oder warum gehen die Umsätze zurück? Ja, warum wohl? Und deswegen muss man jetzt die Notbremse ziehen und sagen, lasst uns in der Wasserstoffoption, wo wir stärker sind als Chinesen, als Amerikaner, unseren Weg der Dekarbonisierung sehen. Weil wir nämlich langfristig auch nicht mehr auf die Amerikaner bauen können. Auf die Chinesen können wir sowieso nicht bauen als Partner. Wir müssen anfangen, den Münchhausen-Effekt zu fahren und unsere eigenen Produkte zu kaufen. Wenn ich noch zu den Leitmärkten kommen darf, die ja jetzt erlaubt sind durch diesen Clean Industrial Deal, ist das ganz einfach erklärt. Wenn ich grünen Stahl mache mit Wasserstoff, dann brauche ich auch für den grünen Stahl einen Abnehmer. Jetzt kann ich sagen, ja, die ganzen öffentlichen, die Brückenbauten und das reicht nicht. Ich will, dass die Automobilbauer in Europa diesen Stahl abnehmen. Jetzt werden die sagen, ja, aber was habe ich denn davon? Das macht mein Auto nur teurer. Ich gebe dir den Superkredit. Wenn du Automobilbauer den Superkredit statt eines Batterieautos für ein mit grünem Stahl gebautes Auto bekommst, ja, dann hast du ein Incentive. Und so läuft's. Das müssen wir machen. Wir müssen uns nicht mal einreden lassen von Leuten, die irgendwelche Leitern hier uns vorstellen, wo der Wasserstoff was zu suchen hat und wo nicht. Auf die Weise habe ich den Wasserstoff auch in der Mobilität quasi über den Stahl. Wenn ich dann noch einen super, super Kredit für die Nutzung von Wasserstoff in diesem Auto gebe, dann kriege ich auch meine Industrie wieder rund, weil nämlich Wasserstoffautos, ob Brennstoffzelle oder ob Wasserstoffverbrenner, viel mehr Komponenten haben als Batterieautos. Damit erhalte ich viel mehr Jobs. Ich kann den Bosch, dem ZF, dem Mahle und wie sie alle heißen, hier weiterhin eine Perspektive bieten, statt diese wichtigen Unternehmen in den Abgrund zu treten. Und ihr merkt schon, ich bin so ein bisschen wütend auch, wie sehr wir Europäer uns selber kaputt machen, ohne Grund. Ich rede hier nicht Öl und Gas das Wort, ne? Ganz im Gegenteil. Ich rede einer sauberen Technologie das Wort. Ich sage nur, wir sollten mal auf uns selber ein bisschen achten und nicht so sehr den Amerikanern und auch den Chinesen weiterhin zu helfen, indem wir so verfahren. Jetzt bin ich ruhig.
Nee, das ist ja schön, dass du hier so deutlich deine Meinung sagst. Wir werden das auch in der nächsten Woche noch fortsetzen, wollen da ein bisschen noch in die Technologie und in die Technik noch ein bisschen eintauchen und über die verschiedenen Anwendungsbereiche noch unterhalten. Für diese Woche vielen, vielen Dank, Jogov, für deine Zeit, für die Einschätzungen, die du hier mit uns geteilt hast.
Darf ich ein Wort noch sagen?
Ja, auf jeden Fall, natürlich.
Ein Wort noch, das geht ganz schnell. Frau von der Leyen macht ja jetzt auch noch den Industriedialog. Darunter gibt es diesen Autodialog. Mhm. Da kommt im Moment Batterie vor. Deswegen bin ich ja auch so wütend. Der Wasserstoff kommt nicht vor. In dem Moment, wo diese Papiere vorbereitet werden, steht sie in Indien mit ihrem indischen Partner vor dem Wasserstoffbus. Ist das nicht unglaublich? Das ist für mich so symbolisch für das, was Europa eigentlich könnte und was andere uns dann quasi aus den Händen reißen und selber machen. Also das ist halt aktuell und deswegen muss es jetzt raus. Aber jetzt bin ich wirklich ruhig und freue mich auf unsere nächste Episode.
Ja, vielen Dank dir. Es ist auch faszinierend, dir zuzuhören mit diesen klaren Worten. Da sprichst du schon, glaube ich, vielen Leuten, vielen Zuhörern auch aus der Seele, die einfach mal das angesprochen hören, was sie umtreibt. Vielen Dank dir.
Danke euch.
Wir freuen uns auch auf die nächste Woche. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, Fragen habt, Anmerkungen, dann meldet euch gerne unter kontakt@hydrogenbar.de oder die Webseite www.hydrogenbar.de. Da gibt es das Kontaktformular. Auch wenn ihr Fragen an Jorgo habt oder wissen wollt, wie ihr den EU oder vielleicht Ideen habt, wie ihr den EU-Bürokraten vorher unter den Hintern macht, so ungefähr.
Genau. Sehr gut.
Leiten wir das gerne weiter.
Alles klar.
Danke.
Ansonsten danke dir, Jorgo. Wir wünschen euch eine schöne Woche und wir hören uns in einer Woche wieder am nächsten Mittwoch mit der zweiten Folge mit Jorgo Schatzimakakis.